Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Antrittsvorlesung.
Ich darf mich zuerst bedanken für die schönen Worte, Herr Mühlhahn, Herr Wieland. Ich fühle mich hier auch sehr wohl. Wir haben ja die V80er, von der V80er weiß ich, man hat seine Antrittsvorlesung ja seit Maria Theresia innerhalb 3 Monate nach Amtsantritt zu halten. Das haben wir fast geschafft. Also ein bisschen konnte ich mich schon eingewöhnen und ich bin sehr froh, hier zu sein und fühle mich sehr wohl an der ZU. Ich habe mir überlegt, dass für die Antrittsvorlesung es eine gute Idee sein könnte, eher einen Überblick über meinen, sagen wir, Aufgabenbereich zu bieten, als aktuelle Forschungsprojekte durchzusprechen. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich da vielleicht Anknüpfungsmöglichkeiten, Stichwort Interdisziplinarität, für Kollegen ergeben. Und ich habe diesen Vortrag unter das Thema, welchen Beitrag leisten Controlling und Unternehmensrechnung zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft gestellt. Ich hantiere hier mit einigen komplexen Konzepten, Controlling, Unternehmensrechnung und Nachhaltigkeit. Ich möchte zunächst ein bisschen diese Konzepte auseinanderglauben und die Unterschiede herausarbeiten zwischen Controlling und Unternehmensrechnung. Und dabei ist wichtig, dass man in der Unternehmensrechnung eine interne und eine externe Perspektive auf das Unternehmen einnehmen. Beide sind im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit wichtig. Bei der internen Perspektive, das ist das, was man als Controlling bezeichnen würde, geht es eher um die nachhaltige Steuerung des Unternehmens. Bei der externen Perspektive denkt man eher an Nachhaltigkeitsberichte, geht es um die Darstellung, die Dokumentation der Nachhaltigkeit nach außen. Und entsprechend ist der Hauptteil des Vortrags in einen Teil zu Controlling und Nachhaltigkeit und einen zu Nachhaltigkeitsberichterstattung gegliedert. Und dann werde ich mit einer kurzen Zusammenfassung schließen. Und ich möchte sagen, dass Fragen natürlich stets willkommen sind und Beiträge, Kommentare. Wir sind ja eine relativ kleine Gruppe heute. Ich freue mich, wenn ich Reaktionen aus dem Publikum bekomme. Und wenn ich dann die eine oder andere Folie nicht schaffe, dann ist mir die Diskussion lieber, als dass wir auf Biegen und Brechen durch die Folien durchkommen. Zunächst also zu den Begriffen und Controlling, Unternehmensrechnung und Nachhaltigkeit. Die Wirtschaftswissenschaftler unter Ihnen können mit Begriffen wie Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kosten- und Erlösrechnung, Liquiditäts- oder Finanzrechnung und Investitionsrechnung was anfangen. Für die anderen ist es eine verwirrende Vielfalt an Rechnungssystemen. Und die Rechnungssysteme haben aber alle ihre Berechnung. Es gibt verschiedene Rechnungszwecke und jeder Rechnungszweck erfordert sein eigenes Rechnungssystem. Das Controlling umfasst Rechnungssysteme, die dem Zweck dienen, den Entscheidungsprozess im Unternehmen zu planen, das Entscheidungsverhalten von Entscheidungsträgern zu steuern und die Umsetzung von Entscheidungen zu kontrollieren. Die externe Unternehmensrechnung dagegen dient, wie gesagt, eher der Dokumentation der Lage des Unternehmens, der Erfolgs-, der Ertrags-, der Vermögenslage oder eben auch der Nachhaltigkeit nach außen. Diese Information ist für Unternehmensexterne, wie beispielsweise Anleger, wichtig, die sich überlegen, will ich in das Unternehmen investieren oder möchte ich lieber in ein anderes Unternehmen investieren, und schauen dann natürlich, wie rentabel sind die beiden Unternehmen, zwischen denen ich schwanke, und wie nachhaltig sind die beiden Unternehmen. Und vielleicht möchte ich dann Rentabilität opfern, um dafür mehr Nachhaltigkeit in meiner Investition zu haben. Der Adressat des Controlling sind Entscheidungsträger im Unternehmen. Controlling und die externe Unternehmensrechnung verwenden, wie gesagt, verschiedene Rechnungssysteme. In beiden Welten geht es aber auch um Nachhaltigkeit. Im Controlling haben wir so Umwelt- und Sozialrechnungen. In der externen Unternehmensrechnung überwiegend die Nachhaltigkeitsberichte. Wie ist es mit gesetzlicher Regulierung? Sie alle haben wahrscheinlich im Hinterkopf European Green Deal und die Richtlinie und die Verordnung. Da ist in den letzten Jahren sehr viel gekommen. Das alles bezieht sich auf die externe Berichterstattung von Unternehmen. Wie man selber rechnet und auch Nachhaltigkeit in die Entscheidungen einbezieht, ist dem Unternehmen überlassen. Dafür gibt es keine Vorgaben. Für die Berichterstattung dagegen braucht es Vorgaben, damit die Zahlen vergleichbar sind. Das Gleiche gilt auch für die Finanzberichterstattung. Wenn jedes Unternehmen den Gewinn ausrechnen kann, wie es will, dann kann ich halt die Rentabilität verschiedener Unternehmen nur schlecht vergleichen. Und in der Nachhaltigkeit haben wir das gleiche Problem. Das Controlling ist zukunftsbezogen. Es geht um Entscheidungen, die zu treffen sind. Das heißt, mich interessiert, wie hoch ist der CO2-Ausstoß, mit dem ich im nächsten Jahr zu rechnen habe. Nicht so sehr, wie viel CO2 habe ich im letzten Jahr ausgestoßen. In der externen Unternehmensrechnung und Berichterstattung ist vergangenheitsorientiert. Da kann man auch dann nicht diskutieren oder hat keinen so großen Ermessensspielraum, sondern man kann es einfach feststellen, wie viel CO2 zum Beispiel ausgestoßen wurde. Dann möchte ich zuerst in die interne Perspektive einnehmen, weil mir die von der Ausbildung her auch näher liegt und sehr vielfältig ist. Und zunächst ein bisschen mehr dazu zu sagen. Ich habe ja gesagt, wir unterstützen in Planung und Steuerung und Kontrolle im Entscheidungsprozess, was es eigentlich bedeutet. Wie unterstützt das Controlling den Entscheidungsprozess? Es gibt verschiedene Ablaufdiagramme, wie ein Entscheidungsprozess abläuft oder aus welchen Stufen der besteht. Ich habe ein fünfstufiges genommen, man kann auch ein anderes verwenden. Problemstellung, Informationsbereitstellung, Prognose, Entscheidungsfindung und dann Entscheidungsumsetzung. Als Beispiel nehmen wir uns zum Beispiel mal den Kauf von Treibhauszertifikaten. Sie wissen, wir haben in Europa einen Treibhausgashandel. Das heißt, die Unternehmen müssen sich sozusagen Verschmutzungsrechte kaufen, um CO2 auszustoßen. Das klingt ein bisschen zynisch, ist aber ein volkswirtschaftlich sehr guter Mechanismus, weil er erlaubt, das Gesamtvolumen an CO2-Ausstoß zu regulieren und für aus volkswirtschaftlicher Sicht eine effiziente Allokation dieser Verschmutzungsrechte zu sorgen. Als Unternehmen haben wir natürlich das Problem, dass wir uns überlegen müssen, wie viele Zertifikate sollen wir uns denn für das nächste Jahr kaufen? Also wie viel Treibhausgas werden wir denn ausstoßen? Können wir den Ausstoß reduzieren? Gibt es neue Technologien? Wie viel würde uns das kosten? Wie viel müssen wir denn für Zertifikate bezahlen? Das Controlling hat dann die Aufgabe, wenn wir das Problem, das sich uns stellt oder wir uns gestellt haben, wenn das vorliegt, die entsprechenden Informationen zu beschaffen. Beispielsweise, wenn wir die Produktionsmenge für die nächste Periode planen, für das nächste Geschäftsjahr planen, dann ermitteln wir zum Beispiel aus historischen Daten, wie der CO2-Ausstoß mit der Produktionsmenge zusammenhängt und damit können wir dann unseren CO2-Ausstoß prognostizieren. Es wäre die Frage, wie viel Treibhausgas werden wir ausstoßen? Wir können im Controlling überprüfen, was es uns kosten würde, Treibhausgasausstoß zu vermeiden. Sagen wir, wir verwenden zum Beispiel eine bessere Filtertechnologie oder an Lagertechniken und was würde das denn aktuell kosten, diese Technologie einzukaufen und wie schließlich bei Zertifikaten, wenn wir bei denen bleiben wollen, was müssen wir denn erwarten, dass wir dafür zu zahlen haben? Im Moment sind wir so bei 80 Euro in etwa. Dann entwickeln wir mit dem Controlling in der Prognose verschiedene Szenarien, beispielsweise ein Szenario könnte sein, wir passen die Produktionsmenge an den geplanten Treibhausgasausstoß an. Wir drosseln beispielsweise die Produktion. Ein anderes könnte sein, im anderen Extrem, wir kaufen uns einfach eine entsprechende Menge an Zertifikaten zu, wenn uns die wir bis jetzt schon haben, nicht mehr reichen für das nächste Jahr. Und auf dieser Basis dieser Alternativen, dieser Szenarien, trifft das Management dann eine Entscheidung. Die Entscheidung ist dann nicht mehr Sache des Controlling. Wir unterstützen die Entscheidung, wir bereiten die vor. Und das Management muss dann abwägen, wie viel ist es mir beispielsweise wert, CO2-Emissionen einzusparen? Hinterher kommt aber das Controlling wieder ins Spiel bei der Umsetzung. Wenn wir beispielsweise untersuchen, wie hoch ist denn der CO2-Ausstoß nun tatsächlich, weicht der von unserem Plan ab? Woran liegt es? Was können wir daraus lernen für das nächste Geschäftsjahr? Und wie ist es zu bewerten? Wer ist zum Beispiel im Unternehmen verantwortlich für unseren Treibhausgasausstoß? Und hat damit auch zu verantworten, dass der beispielsweise höher ausgefallen ist als geplant oder möglicherweise sogar niedriger und hat sich damit einen Bonus, eine Belohnung verdient. Ich möchte zwei konkretere Instrumente bringen, wie wir in diesen Entscheidungsprozess eingreifen können. die für das Controlling sehr wesentlich sind, nämlich Kennzahlen, Systeme und interne CO2-Preise. Die sind ein eher neues Instrument, ähnlich Verrechnungspreisen, die wir schon länger kennen im Controlling. Die Idee von Kennzahlensystemen ist, dass wir als Unternehmen, als Management eine Strategie entwickeln, auch für eine nicht profitorientierte Organisation wie für die ZU, diese dann in Ziele herunterbrechen und diese Ziele mit Kennzahlen messbar machen. Es wird uns jetzt selten gelingen, dass wir ein Ziel hundertprozentig erfassen mit einer Kennzahl, aber zumindest haben wir einen Proxy. So ungefähr kriegen wir ein Gefühl dafür, beispielsweise Kundenzufriedenheit oder CO2-Ausstoß eben als Maß für unseren Klima-Impact. Der wird ja nicht allein durch den CO2-Ausstoß gemessen, aber wir sind uns darüber einig, dass der CO2-Ausstoß ein wichtiger Treiber für unseren Impact auf den Klimawandel ist. Dann können wir, wenn wir eine messbare Variable haben, wie den CO2-Ausstoß, auch Zielwerte vorgeben und Maßnahmen dem Management vorschlagen, wie man diese Ziele erreichen kann. Je nachdem, ob das Ziel dann erreicht wird oder nicht, hat man dann eine Grundlage, um die Leistung des Managements auch zu beurteilen. Etwas konkreter kommen solche Kennzahlen, Systeme. Kennzahlen kommen selten allein, sondern üblicherweise in Systemen, die mit in den Kennzahlen miteinander verbunden sind. Ein verbreitetes Beispiel ist die Balanced Scorecard. Balanced Scorecard ist traditionell die Idee, dass man die Strategie nicht in irgendwelche Ziele herunterbricht, sondern dass man die Ziele in vier Dimensionen einordnet, in eine finanzielle Perspektive, eine kundenorientierte Perspektive, interne Prozesse und eine Wachstumsperspektive. Die werden nach unten hin, wenn man so will, zunehmend subjektiver. Und dann die Strategie also in Zielen operationalisiert, die in diese Dimensionen fallen und die miteinander kausal verbunden sind. Wenn wir beispielsweise unsere Mitarbeiter sensibilisieren für die Probleme des Klimawandels, dann hoffen wir, dass sie dann bei den internen Prozessen auch darüber nachdenken, wie man den CO2-Ausstoß oder Energieverbrauch beispielsweise reduzieren kann. Wenn man dann beim Kunden als nachhaltiges Unternehmen sich präsentieren will, hilft es natürlich, wenn die CO2-Effizienz des Unternehmens hoch ist. Dann kann man die Wahrnehmung als nachhaltiges Unternehmen dadurch treiben und im Endeffekt fördert es dann den wirtschaftlichen Erfolg im Idealfall. Das als Beispiel für die Integration von Nachhaltigkeit in Kennzahlensystemen. In so einer Balanced Scorecard beispielsweise könnte man dann insbesondere bei den internen Prozessen, aber auch bei den anderen Perspektiven Ziele einbauen in die vier Dimensionen, die sich speziell auf Nachhaltigkeit beziehen. Ja, bitte. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Greenwashing oder Grünfärberei. Da können wir vielleicht nochmal darauf zurückkommen, wenn wir über die externe Berichterstattung sprechen. Solange wir über die interne Perspektive sprechen, spielt Grünfärberei eigentlich keine Rolle, weil wir uns damit nur selbst betrügen. Das hilft uns ja nicht. Also wenn wir das Unternehmen in einem positiveren Licht darstellen wollen, dann ist es eine Frage der Außendarstellung. Dann wollen wir, dass unser Nachhaltigkeitsbericht uns besser aussehen lässt, als wir tatsächlich sind. Das wäre dann klassische Grünfärberei. Für die internen Prozesse spielt es eigentlich keine so große Rolle. Es sei denn natürlich, es wird zum Bewertungskriterium beim Mistmanager danach, dann werden die auch intern natürlich versuchen, sie nachhaltiger darzustellen. Aber stellen wir das Thema vielleicht noch einen Moment zurück. Interne CO2-Preise sind ein anderes schönes Instrument zur Steuerung von nachhaltigen Entscheidungen. Die treten in unterschiedlichen Varianten auf als CO2-Schattenpreise. Da würde ich mir, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, zusätzlich zur finanziellen Dimension, dann vom Controlling auch Zahlen zum, sagen wir, der Einfachheit habe jetzt CO2-Ausstoß mitliefern lassen und diese dann idealerweise in monetäre Einheiten, in Geldeinheiten übersetzen. Also wenn wir uns für diese Produktionsanlage entscheiden, dann werden wir pro Output-Einheit eine bestimmte Menge an CO2-Ausstoß haben. Wenn wir uns für die andere Produktionsanlage entscheiden, die vielleicht ein bisschen teurer ist, dann fällt der CO2-Ausstoß geringer aus, weil die Anlage effizienter ist. Wie können wir daraus Geldeinheiten machen? Da müssen wir eine wissenschaftsbasierte Umrechnung haben. Im Falle von CO2-Ausstoß könnten wir zum Beispiel den Zertifikatepreis nehmen, also die 80 Euro pro Tonne. Ein stärker integriertes System sind interne CO2-Abgaben. Da werden die Geschäftseinheiten müssen tatsächlich für den CO2-Ausstoß, den sie zu verantworten haben, dann bezahlen. Das war zum Beispiel ein Verfahren, das an meiner früheren Institution praktiziert wurde. Da wurde den die verschiedenen Departments der CO2-Ausstoß, der für Flüge zu Konferenzen beispielsweise angefallen ist, belastet. Die Einnahmen aus diesen internen Preisen gehen dann in einen Topf, den man beispielsweise zum Erwerb von Zertifikaten verwenden kann oder für Ausgleichsprojekte. Und eine dritte Variante wären implizite CO2-Kosten. Natürlich, wenn ich Zertifikate kaufe oder wenn ich eine Filteranlage kaufe, um mit gesetzlichen Regularien in Einklang zu kommen, dann entstehen mir dadurch Kosten. Und diese Kosten sind Vermeidungskosten oder Ausgleichskosten, die ich da natürlich dokumentieren kann, aber weniger zur Steuerung von Entscheidungen einsetzen kann. Ja, bitte. Einmal noch eine Frage.
Wo setzt man da die Grenze? Also wenn zum Beispiel alle Mitarbeiter mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann ist es ja auf Nachhaltigkeitsperspektive schlechter, als wenn alle mit dem Fahrrad fahren würden. Spielt sowas eine Rolle? Also wo setzt man die Grenze sozusagen? Oder wenn die Mensa vegetarisch ist und so
weiter? Das muss sich natürlich jedes Unternehmen überlegen, wie es das haben will, aber die Mensa wäre ein typisches Beispiel, weil die ja vom Unternehmen bereitgestellt wird. Dagegen Weg zur Arbeit, der ist natürlich nicht so leicht zu beeinflussen. Da könnte man jetzt sagen, wenn man drüber nachdenkt, ob man das Homeoffice zum Beispiel erhöht, um Reisewege zu reduzieren, dann ist es natürlich sinnvoll, das mit zu berücksichtigen, weil man dann ja auch gewisse Kosten der Präsenz dadurch abbildet. Durch den CO2-Ausstoß. Aber man kann die Mitarbeiter ja nicht dafür zahlen lassen, dass sie zur Arbeit fahren, sondern es geht eher darum, dass man beispielsweise dem Vertrieb ein bestimmtes Budget für die Vertriebstätigkeit gibt und wenn die halt dann fliegen, die Vertriebsmitarbeiter, anstatt mit der Bahn zu fahren, ist der CO2-Ausstoß halt höher und dann bleibt halt meinetwegen weniger Geld für die Weihnachtsfeier übrig, weil das dann in den über die internen Preise abgezogen wird für Ausgleichsprojekte. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Es gibt jede Menge weitere Instrumente, die das Controlling anbietet, um Entscheidungen nachhaltig zu gestalten. Ich möchte nicht auf alle im Detail eingehen, um einen kurzen Überblick zu bieten. Die Materialflusskostenrechnung, tatsächlich eine deutsche Erfindung aus den 80er Jahren, die in den letzten beiden Jahrzehnten in Japan große Erfolge gefeiert hat und mittlerweile unter einem englischen Label Material Flow Cost Accounting firmiert. Dabei bildet man Mengenströme und Energieströme im Unternehmen mit ab. Normalerweise, wenn ich Materialien aus dem Lager entnehme und daraus was baue, dann bildet das Accounting ab, was ist an Wert aus dem Lager abgegangen und was ist an Wert in Zwischenprodukte oder Halbfertigprodukte eingegangen. Nicht aber, wie viel Material ist vom Lager für Materialien in das Lager für Halbfertigprodukte gewandert. Das würde man da zusätzlich abbilden. Und dann über Bilanzen und Flussrechnungen. Umweltkostenrechnung oder Umweltvollkostenrechnung, da ist die Idee, dass man, so wie man in der Kostenrechnung versucht, indirekte Kosten auf Produkte zuzurechnen, man möchte am Schluss wissen, wenn man ein Produkt anbietet, auch ein Studiengang beispielsweise, was der in der Herstellung oder Bereitstellung kostet. Und genauso kann man sich fragen, welche Umweltschäden sind denn mit diesem Produkt verbunden? Und ob man jetzt von Vollkostenrechnung oder Kostenrechnung spricht, diese Begriffe sind nicht klar definiert. Die wesentliche Frage ist, inwieweit man externe Kosten einbezieht. Wenn ich Geld für Zertifikate ausgebe, dann sind die Kosten des CO2-Ausstoßes ja internalisiert. Die sind quantifizierbar geworden dadurch, die kenne ich. Wenn ich in der Nacht Leuchtreklame mache und dadurch Insekten und andere Wildtiere verschrecke und die Biodiversität reduziere, entstehen mir dadurch keine direkten Kosten. Das sind reine Externalitäten. Aber ich kann natürlich versuchen, diese Kosten zu beziffern und mit einzubeziehen und auf die Produkte zuzurechnen. Und bei der Lebenszyklusanalyse schließlich geht es darum, wenn man ein neues Produkt launcht, dass man sich überlegt, welche Umweltwirkungen das in der Herstellung, in der Nutzung und in der Entsorgung, auch bevor das Produkt im Unternehmen erstellt wird, beispielsweise durch Energie, die man dadurch braucht und die aber woanders hergestellt wird, welche Umweltwirkungen da auftreten. Dann würde ich kurz was zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sagen, außer es gibt Fragen zu dem Thema noch. Also ich freue mich, dass Fragen kommen, das finde ich super. Ich freue mich auf ein... Gerne.
Wenn ich mir die Umweltfolgekostenrechnung anschaue, dann stellt sich mir die Frage, wie ist es in der Rüstungsindustrie, vor allem wenn ich da das Thema Folgekosten betrachte, also Krieg in der Ukraine.
Ja.
Aber mach das simpler. Ich gucke mir den Internetversand an. Ja, und ich gucke mir nur an, was heute Morgen bei uns wieder ins Haus alles geliefert worden ist. Dann frage ich mich, A, findet das tatsächlich Anwendung? Und B, welche Bedeutung hat es tatsächlich?
Also insbesondere auf der politischen Ebene. Ja, also das ist nun Frage des, weniger politische Frage, also eine Frage für das Unternehmen, ob man eine Umweltkostenrechnung oder Umweltfolgekostenrechnung machen möchte. Und wie verbreitet ist es empirisch? Die Umweltfolgekostenrechnung ist jetzt nicht sehr weit verbreitet. Das machen wenige Unternehmen. Und das Problem ist, man muss natürlich dann auch ausdefinieren, welche Kosten man berücksichtigen will. Also wie gesagt, wenn es darum geht, den Verlust an Biodiversität zu quantifizieren, dann wird es natürlich dann geht die Vorstellung sehr stark auseinander. Wir können uns auch darüber streiten, was ist ein Menschenleben wert sozusagen bei Verkehrsunfällen. Das sind Fragen, die sich Versicherungen stellen. Was kostet der Verlust einer Spezies? Das sind schwer zu quantifizieren und das erschwert die Anwendung von so richtigen Vollkostenrechnungssystemen, weil dann halt man weiß, wenn man die Zahlen sieht, ja, man könnte das auch sehr viel anders sehen, wenn man die Werte anders ansetzt. Ja, bitte.
Meine Frage würde da anschließen, also hat die Umweltfolgekostenrechnung sozusagen den Anspruch, immer Scope 3 Emissionen mit einzuberechnen oder kann man auch sagen, ich mache eine Umweltfolgekostenrechnung nur bis Scope 2?
Ja, das wäre was man dann definieren muss. Dann kann man darüber streiten, ob man das dann Vollkostenrechnung nennen will oder einfach nur Umweltkostenrechnung, aber Scope 3 Emissionen sind genau die Frage, ist allerdings halt nur in Bezug auf die Emissionen jetzt. Ne? Also das müsste man sich ja dann, wenn man die ernst nimmt, auch beispielsweise auf den Verlust von Biodiversität beziehen. Und da wird es halt dann wesentlich schwieriger. Bei Emissionen können wir mittlerweile ja relativ gut beziffern. Es gibt für Emissionsrechte ja einen Markt. Also wissen wir, was eine Tonne CO2-Emissionen wert ist. Jetzt können wir sagen, der ist vielleicht zu niedrig, dann können wir auch den Preis erhöhen, indem wir das Volumen an Zertifikaten reduzieren. Aber wir können es relativ reliabel beziffern. Da können wir uns darauf einigen praktisch. Und das ist halt in anderen Kategorien schwieriger. Aber Scope-3-Emissionen wäre eine isolierte Anwendung von Umweltfolgekostenrechnung. Und das ist hier mittlerweile ja auch in Nachhaltigkeitsberichten gang und gäbe. Okay, dann ist das vielleicht eine ganz gute Überleitung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da wollen wir jetzt um Gottes Willen nicht durchgehen. Das ist nur eine Abbildung über verschiedene Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben. Und wir sehen vor allem, dass die in den letzten Jahren explodiert sind und insbesondere ist ein bisschen klein geraten, aber die ist sehr viel drauf. Auf der Abbildung sieht man sehr häufig die EU. Seit 2022/23, das heißt insbesondere in der EU, haben wir eine sehr starke Regulierung des Bereichs der Nachhaltigkeitsberichterstattung mittlerweile. Und auf den möchte ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Begriffe auseinander zu glauben. Es gibt praktisch zwei wichtige Überlegungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die eine ist sie verpflichtend oder nicht? Besteht eine Berichtspflicht. Man kann auch einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, freiwillig, der nicht verpflichtend ist. Und viele Unternehmen in den USA machen das, weil da ist Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht verpflichtend. In der EU dagegen ist sie für viele Unternehmen schon relativ lange verpflichtend. Die müssen. Der Vorteil einer Pflicht oder Nachteil, je nachdem wie man sieht, ist natürlich, dass auch Unternehmen, die jetzt nicht super nachhaltig sind, das dann offenlegen müssen. Während wenn die Berichterstattung freiwillig ist, halt Unternehmen, die nichts Gutes zu zeigen haben, eben im Zweifel nichts berichten können und sich dann in dem Graubereich der Unwissenheit verstecken können. Also eine Berichtspflicht ist ein wichtiges Kriterium in der EU, ist für größere Unternehmen seit 2017 die Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtend. 2014, glaube ich, ist die Richtlinie zur nicht finanziellen Berichterstattung verabschiedet worden. Die ist dann in nationales Recht umgesetzt worden und nach verpflichtend geworden. 12.000 Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. Es gibt ja in 23 eine neue Richtlinie, die CSRD-Richtlinie. Nach der ist der Scope deutlich erweitert worden. Jetzt sind es ungefähr 50.000 Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte vorlegen müssen. Das andere ist, nach welchen Grundsätzen berichtet man? Also wie berechnet man sozusagen den Gewinn? Da gibt es unterschiedliche Rechnungslegungsgrundsätze. Es gibt amerikanische Grundsätze, es gibt deutsche Grundsätze, es gibt internationale Grundsätze. Und die Berichtspflicht geht nicht zwangsläufig einher mit einer Festlegung, welchen Grundsätzen man folgen muss. Ab 2017 konnten die Unternehmen, mussten zwar einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, konnten sich aber entscheiden, welche Rechnungslegungsgrundsätze sie anwenden wollen. Mit der, woher kommen die Grundsätze? Da gibt's gemeinwohlorientierte Unternehmen, wie zum Beispiel die Global Reporting Initiative oder das Sustainability Accounting Standards Board, das jetzt im International Accounting Standards Board aufgegangen ist, oder die European Financial Reporting Advisory Group, die machen solche Standards, das sind Non-Governmentals. Und die entwickeln dann ihre eigenen Standards, wie das GRE Framework, die Sustainability Accounting Standards oder die European Sustainability Reporting Standards. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jedes Unternehmen sich aussuchen kann, welchen Standard es verwendet, und es gibt ja noch deutlich mehr, dann hat man halt eine Situation, dass zwar jedes Unternehmen irgendwie den Gewinn berichtet, in dem Fall die Nachhaltigkeit oder den CO2-Ausstoß, aber jedes Unternehmen irgendwie anders. Und wenn ich als Anleger jetzt entscheiden will, möchte ich in dieses oder jenes Unternehmen investieren, dann kann ich die Zahlen nicht besonders gut verwenden. Ich kann gut den Gewinn, die Rentabilität vergleichen, aber ich kann sehr schlecht die Nachhaltigkeit vergleichen. Also mangelnde Standardisierung ist ein Problem. Und um diese Lücke zu schließen, wird jetzt auch genau festgelegt in der EU, wie zu berichten ist, nämlich Unternehmen in der EU müssen jetzt tatsächlich die European Sustainability Reporting Standards verwenden. Also es müssen jetzt sehr viel mehr Unternehmen und nach festgelegten Standards berichten. Das kann man sich vorstellen wie das HGB. Das hat praktisch der Gesetzgeber verabschiedet jetzt die Standards, die zu verwenden sind. Damit möchten wir den Spielraum für Grünfärberei einschränken. Ja, bitte?
Sind die europäischen Richtlinien, wenn wir jetzt uns diese ganzen Organisationen anschauen, sind die europäischen Richtlinien strenger oder lockerer oder lässt sich das überhaupt auf diesem Kontinuum vergleichen?
Da würde ich mich jetzt schwer tun, damit zu sagen, ob die strenger oder lockerer sind. Ich glaube, das hängt immer auch ein bisschen ab davon, in was für eine Branche das man ist. Das kann sein, dass für die einen, für die anderen günstiger sind. Was ich sagen kann, ist, dass die Struktur der European Sustainability Reporting Standards sehr nah an der von dem GRI Framework liegt, das ja sehr traditionell ist. Also man schaut da schon voneinander ab und spricht sich ab, wenn man die Standards entwickelt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen pauschal, dass diese Standards oder jene besser oder schlechter sind. Gerade deswegen könnte ich als Unternehmen natürlich versucht sein, dass ich mir die Standards aussuche, die mir jetzt gerade am besten in den Kram passen. Und das geht natürlich dann mit verpflichtenden Standards und vorgeschriebenen Standards nicht mehr. Ja, warum hat die EU da so fleißig reguliert? Und das unterstreicht vielleicht auch ein bisschen die Bedeutung der Unternehmensrechnung, für die Nachhaltigkeit oder die EU eher für die Nachhaltigkeit beimisst. Die EU strebt ja bis 2050 Klimaneutralität an. Also nicht null Emissionen, aber null Nettoemissionen. Wenn Emissionen anfallen, müssen die ausgeglichen werden. Und es ist klar, dass das Investitionen erfordert. Der Green Deal besagt, dass die EU sich darum kümmert, dass das Geld zusammenkommt, etwa 1 Billion Euro. Und da das Geld nicht allein von der EU kommen soll, sondern auch das Geld von Privatanlegern mobilisiert werden soll, braucht es Nachhaltigkeitsberichterstattung, auf die sich die Anleger verlassen können, weil dann natürlich die Bereitschaft, Mittel in Nachhaltigkeit zu investieren, auch entsprechend höher ist. Daher diese ganzen Regulierungen. Ja, bitte?
Also, um komplett klimaneutral zu sein, müssen wir auch
Gemeinden, Städte und so weiter ein Klimainteresse haben. Gibt es dann da auch jetzt schon irgendwelche Berichtsstandards für Städte und Gemeinden, wie sie, also wie die dastehen in Sachen Nachhaltigkeit?
Ja, die öffentliche Hand ist von solchen Berichtsstandards üblicherweise ausgenommen. Also die gelten für Unternehmen, da sind da die Kriterien festgelegt, Mitarbeiterzahl, Umsatz und so weiter. Ich wüsste jetzt nicht, es hängt vom möglicherweise, aber das kann ich nicht sagen, ich bin kein Jurist, davon ab, wie die öffentliche Hand organisiert ist. In Baden-Württemberg verwendet man, soweit ich weiß, viele Gemeinden ja auch doppelte Buchführung. In Bayern dagegen das kameralistische System. Also insofern müssen die Baden-Württemberger irgendwie Umsätze dann auch ausweisen. Und wenn die über Zuweisungen vom Land kommen, also in das wäre schon vom Rechnungslegungssystem teilweise schwierig. Deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass auf dem Niveau dann nicht jetzt eine institutionelle Berichterstattung erfolgt, aber vielleicht ja.
Wenn Klimaneutralität der Stadt Friedrichshafen und wahrscheinlich in Bayern ähnlich angestrebt wird bis 2000, auch immer, dann müssen die Kommunen sich ja in irgendeiner Form überlegen, was das für sie, diese Klimaneutralität trainieren, ja, und dann auch entsprechend.
Klar, aber das Verhältnis ist insofern natürlich auch anders, dass man denen ja auch beispielsweise Vorgaben machen kann oder dass man die regierungsseitig steuern kann, während die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die Steuerung von Investoren abstellt, also explizit die Steuerung von Investoren. Die EU mobilisiert ja auch noch andere Mittel. Und da geht es darum, dass Sie beispielsweise als Privatinvestor sagen, ich möchte Geld für meine Rente anlegen, ich möchte aber auch was Gutes tun. Und deswegen schaue ich mir an, wie nachhaltig das Unternehmen ist, in das ich da investiere, oder der Fonds, in den ich investiere.
Darf ich Ihnen aber gleich aus meiner täglichen Praxis noch was erzählen?
Gerne.
Nämlich das Thema Geldanlage. Ich habe häufig mit Banken zu tun und häufig auch mit Anlegern. Und wenn vor Jahren das Thema Nachhaltigkeit in der Frage der Anlageberatung eine große Rolle gespielt hat, dann spielt die heute zunehmend keine Rolle mehr oder eine sehr geringe. Das heißt, die Anleger wählen ganz deutlich ab das Thema Nachhaltigkeit, weil sie damit sehr klar bestimmte Anlagemöglichkeiten ausschließen. Und genau das wollen sie nicht.
Ja.
Von daher,
klar, also man kann mit der Berichterstattung natürlich nur Transparenz schaffen. Also wir haben ja bei dem Thema Controlling auch über die Steuerung von Entscheidungen gesprochen. Im Unternehmen kann ich die Informationen auch zur Steuerung von Entscheidungen einsetzen. Bei Anlegern kann ich nur Entscheidungen unterstützen. Ich kann die Informationen bereitstellen, aber die Entscheidung treffen müssen die natürlich selber. Das Kalkül der EU ist natürlich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass der Druck zur Nachhaltigkeit steigt, weil Investoren das wollen, das wird unterstellt. Und die strahlt dann sogar auf Unternehmen aus, die jetzt nicht berichtspflichtig sind, weil die natürlich nur durch einen Bericht, auch wenn sie keinen vorlegen müssen, aber nachweisen können, wie nachhaltig sie sind. Also das ist das Kalkül. Ihre Erfahrungen deuten darauf hin, dass diese Verhaltensannahmen möglicherweise nicht oder nicht mehr richtig sind, dann hilft natürlich die Berichterstattung nicht oder nicht so viel, wie es soll. Ich glaube,
das Ganze ins Gegenteil.
Ja, um als Verwaltungswissenschaftler oder angehender Verwaltungswissenschaftler vielleicht nochmal eine Lanze für die öffentliche Hand brechen zu wollen. Ich glaube, die Corporate Social Responsibility Directive hat ja so mehrere Stufen, auch für öffentliche Unternehmungen, nach meinem Verständnis.
Für öffentliche Unternehmen, ja, wenn es Unternehmungen sind.
Da entstehen ja sozusagen auch viele Emissionen, also wenn wir an technische Werke, Stadtwerke, Abfallbetriebe etc. pp. Denkt, macht das einen Großteil der Emissionen der öffentlichen Hand. Plus zum anderen steht im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, dass bis 2040 auch die öffentlichen Verwaltungen oder 35 klimaneutral sein sollen. Das ist schon mitgedacht. Die Berichtspflichten in der Tat sind für Ämter jetzt nicht gegeben, die funktionieren ja aber auch anders als Unternehmen. Von dem her kann man dort nicht ganz so dieselben Maßstäbe anlegen.
Ja.
Sind wir mit einbezogen.
Ja.
Ich wollte nur noch ergänzen, dass sozusagen, wie Sie gesagt haben, nachhaltiger Bericht, der hilft den Anleger, aber was, also, da würde ich zustimmen, dass es auch so ist, dass das Anleger legal ist. Aber was man festgestellt hat, ist, dass es Mitarbeitern von Unternehmen, Bewerbern von Unternehmen immer wichtiger ist, wie das Unternehmen in der Gesellschaft darstellt, dass es nachhaltig ist und so weiter. Und da kann natürlich so ein Bericht auf jeden Fall auch helfen.
Und wenn er nicht gleich direkt auf Bewerber eines Unternehmens oder Mitarbeiterunternehmens abzielt, könnte ich auch dadurch sehen, okay, wird mein Unternehmen nachhaltig und ein nachhaltiges Unternehmen ist attraktiver auf dem Arbeitsmarkt.
Ja. Also das ist richtig, der Nachhaltigkeitsbericht oder die Berichterstattung richtet sich primär an Anleger, aber natürlich auch an andere Unternehmensexterne und das schließt auch Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter oder mögliche Mitarbeiter ein. Natürlich haben Unternehmen dann, wenn sie Mitarbeiter ansprechen wollen, noch zusätzlich andere Kanäle als den Nachhaltigkeitsbericht. Ich weiß nicht, ob jeder, der sich beim Unternehmen bewirbt, oft hat man ja eher so ein Gefühl von Medien-Coverage oder so, ist das Unternehmen nachhaltig oder nicht und schaut jetzt nicht so sehr in die Nachhaltigkeitsberichte rein und sagt, ja, ich überlege, ob ich mich eher bei Siemens oder eher bei dem Unternehmen bewirb und jetzt möchte ich mal wissen, wie hoch da der CO2-Ausstoß pro Umsatz Euro ist oder so. Aber natürlich richtet sich's nicht nur an die Anleger. Mhm. Okay. Also es gibt eine Vielzahl von Regulierungen. Das Herzstück bilden die Taxonomieverordnung und CSRD, die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, immer mit delegierten Verordnungen. Also das sind Texte, die teilweise in die tausenden Seiten gehen. Daneben gibt es eine ganze Reihe weitere Verordnungen und Richtlinien, auf die ich jetzt auch aus Zeitgründen aber nicht eingehen möchte. Ich möchte vielleicht stattdessen noch ein bisschen was zur Taxonomie sagen, weil ich da auch selber dazu geforscht hatte. Wie lange haben wir noch?
Also wir haben jetzt 35 Minuten.
Okay.
Aber ich habe gedacht, da jetzt eine rege Diskussion war, wollten wir noch nicht aufgeben, oder?
Ach so, ja, gerne. Nee, kriegen wir hin. Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich möchte noch was zur Taxonomieverordnung sagen. Die liegt mir besonders am Herzen, weil ich da dazu selber geforscht habe. Was ist die Taxonomieverordnung? Die EU hat sich im Rahmen des Green Deal 6 Umweltziele vorgegeben. Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung und den Schutz der Biodiversität. Und für jedes dieser Ziele ist eine Liste von Aktivitäten entwickelt worden, Geschäftstätigkeiten, die dieses Ziel unterstützen. Sehr plakative Beispiele wären natürlich Aufforstung, wenn es um den Klimawandel geht, wenn man Bäume anpflanzt, die dann CO2 in Sauerstoff umsetzen, dann wirkt es offensichtlich dem Klimawandel entgegen. Aber auch beispielsweise der Bau oder der Betrieb von Windkraftanlagen zur Erzeugung von Energie. Also wenn ein Unternehmen elektrische Energie über Windkraftanlagen produziert, dann hat es eine gute Chance, dass diese Aktivität nachhaltig ist. Oder wenn es Windkraftanlagen baut, ebenfalls. Diese Aktivitäten werden dann in Kennzahlen übersetzt. Unternehmen weisen dann nämlich den Umsatz, die Investitions- und die Betriebsausgaben in Verbindung mit so nachhaltigen Geschäftstätigkeiten als grün aus. Also ich schaue als Unternehmen, okay, ich verkaufe Strom, der aus Windkraft erzeugt wurde. Das findet sich auf der Liste für die Klimaschutz zuträglichen Geschäftstätigkeiten, könnte also grundsätzlich gemäß der Taxonomieverordnung eine nachhaltige Aktivität sein. Wie viel Umsatz mache ich denn jetzt mit dem Verkauf von Windstrom? Und dieser Umsatz würde dann als grün ausgewiesen werden. Wenn ich also noch aus anderen Quellen Strom verkaufe, dann habe ich einen größeren Umsatz. Aber sagen wir, 10% meines Umsatzes kommt aus dem Verkauf von windkraftbasiertem Strom, dann wären mein grüner Umsatzanteil 10%. Genauso wären meine Ausgaben für die Instandhaltung von den Windkraftanlagen oder Investitionsausgaben zum Bau von Windkraftanlagen potenziell grün. Ich muss dann noch zusätzliche Nebenbedingungen erfüllen. Natürlich hilft es nicht, wenn ich zwar einem Ziel diene, aber damit 5 anderen Zielen schade. Also die Tätigkeit gilt nur dann als nachhaltig, wenn sie dem einen Ziel dient und den anderen Zielen nicht übermäßig schadet. Das Do No Significant Harm Principle ist es dann zu Englisch. Und es müssen gewisse soziale Mindestanforderungen produziert werden. Also wenn ich schaffe, sehr CO2-effizient Textilien in Sweatshops in Bangladesch zu erzeugen, dann werden die nicht als grün zählen, weil ich die sozialen Mindeststandards nicht erfüllt habe. Die Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor weisen dann entsprechend den Anteil ihrer grünen Vermögensgegenstände aus. Also wie viele von meinen Assets, in die ich investiert habe, sind denn grün? Und dadurch wird dem Anleger natürlich die Entscheidung, wie er investieren möchte, sehr erleichtert, weil ich die Nachhaltigkeit des Unternehmens plus minus auf eine Kennzahl reduziert habe. Ich brauche mir nur den grünen Umsatzanteil anschauen. Das ist die Idee. Das ist insofern eine sehr elegante Lösung. So wie man die Gewinn- und Verlustrechnung, den Gewinn liefert als Maß für die Ertragslage des Unternehmens, liefert mir der grüne Umsatzanteil einen Indikator für die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Und dann kann beispielsweise ein Equity-Fonds, wenn er überlegt, ob er ein Unternehmen in sein Portfolio aufnimmt, sich die grünen Umsatzanteile anschauen und sagen, ich nehme nur Unternehmen mit grünen Umsatzanteilen von mindestens 10% oder 20% und wird dadurch selbst wiederum nachhaltig. Und da haben wir mit einer Studie, die jetzt auch demnächst dann veröffentlicht wird, überprüft, wie sich denn diese Kennzahlen im Vergleich zu Nachhaltigkeitsratings schlagen. Nachhaltigkeitsratings sind am Markt etabliert. Es gibt Ratingagenturen, so wie Sustainalytics beispielsweise oder Morningstar, die an Unternehmen Ratings vergeben und die kann ich natürlich auch als Nachhaltigkeitsmaß nehmen. Die werden aber anders ermittelt. Da muss ich praktisch dem Drittanbieter vertrauen, dass der ein solides Rating abliefert und ich weiß auch meistens nicht genau, wie dieses Rating zustande kommt. Dagegen im Falle des grünen Umsatzanteils ist ganz klar, wie der berechnet wird, weil das ist ja als Gesetz genau öffentlich einsehbar. Und da haben wir uns gefragt, wie schneidet denn der grüne Umsatzanteil im Vergleich zum Nachhaltigkeitsrating ab und haben festgestellt, dass sich der da sehr gut schlägt, insbesondere wenn man Berichtspflicht hat und ein Unternehmen muss einen geringen grünen Umsatzanteil ausweisen und das ergibt sich ja aus den neuen Standards und Regulierungen, dann ist der nicht so leicht zu kompensieren. Dann kann man sich zwar ein schönes Rating suchen, das sagt, ich bin besonders nachhaltig, aber man kommt da nicht drum herum, dass das die Investitionsbereitschaft von Anlegern senkt, wenn man gleichzeitig sieht, ja, aber der grüne Umsatzanteil entsprechend der Taxonomie ist ja nun mal gering. Also insofern setzt es einen Anreiz, tatsächlich das operative Geschäft nachhaltiger auszurichten. Zu den European Sustainability Reporting Standards würde ich dann nicht weiter ausholen. Ich habe ja schon ein bisschen skizziert. Die werden von einer EU-nahen Organisation entwickelt, von der EU dann in Recht umgesetzt über nachgelagerte, delegierte Verordnungen zur CSR-Richtlinie. Und sind dann ähnlich organisiert wie die GRI-Standards. Es gibt themenbezogene Standards, die sich in etwa, wenn man das sieht, mit den Zielen, mit den Umweltzielen deckt, die wir gerade gesehen haben, Klimaschutz beispielsweise und Reduzierung der Umweltverschmutzung und Schonung von Wasserressourcen. Es gibt allgemeine Offenlegungspflichten und zurzeit in Arbeit sind sektor- oder branchenspezifische Standards und spezielle Standards für KMUs, die mit so umfassenden Berichtspflichten eher überfordert werden. Dann würde ich zum Schluss kommen und glaube, dann bleiben wir sogar ungefähr in der Zeit. Wie trägt das Controlling zur Nachhaltigkeit bei als Wrap-up? Wir haben gesehen, dass das Controlling Unternehmen bei der Planung und Umsetzung einer Strategie und natürlich auch einer nachhaltigen Strategie vielfältig unterstützen kann. Durch Kennzahlen, durch interne CO2-Preise, durch spezielle Rechnungssysteme. Also das Controlling unterstützt und beeinflusst Entscheidungen von Personen in Unternehmen, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und kann eine nachhaltige Strategie umsetzen helfen. Wie trägt die Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Nachhaltigkeit bei? Die Nachhaltigkeitsberichte informieren Unternehmensexterne, insbesondere Anleger, über die Nachhaltigkeit von Unternehmen und unterstützen sie dadurch bei der Entscheidungsfindung. Man setzt natürlich, wie wir gesehen haben, auf die Präferenz der Entscheider. Ich kann sie nicht zu ihrem Glück zwingen, Aktien eines nachhaltigen Unternehmens zu kaufen, aber zumindest versetze ich sie in die Lage, das zu tun, wenn sie das denn wollen. Und die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist auch ein wesentliches Element des European Green Deal, was man an der Flut an Verordnungen in dem Bereich sieht. Controlling und externe Unternehmensrechnung sind nicht unabhängig voneinander. Ich habe beide jetzt etwas separat dargestellt. Das Controlling liefert natürlich die Informationen für die externe Berichterstattung. Tatsächlich berichte ich ja bloß einen kleinen Teil der Informationen, die ich intern verfügbar habe, dann auch nach außen. Und umgekehrt gibt es natürlich auch eine Wirkung von außen nach innen, wenn ich beispielsweise eine bestimmte Kennzahl berichten muss in meinem Nachhaltigkeitsbericht, wird die für mich als Unternehmen ja auch strategisch relevant. Und das Controlling hilft mir dann wiederum, diese Kennzahl in Entscheidungssituationen herunterzubrechen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Freue mich, dass Sie zugehört haben und freue mich besonders über die Kommentare. Wenn es noch Fragen gibt und Anmerkungen, immer gerne. Da haben wir noch eine Frage.
Wir haben noch eine allgemeine Frage. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja bei Ihrer Form ja auch Experimente. Mhm. Und da würde mich jetzt interessieren, in meinem Kopf, Forschung im Bereich Controlling und Experimente, das kann ich nicht direkt zusammenbringen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie jetzt das beispielsweise aussieht. Also Experimente im Bereich Controlling, wenn Sie da so ein Beispiel geben.
Wenn wir ein Beispiel im Bereich Controlling nehmen, wir könnten, sagen wir, Ehrlichkeit in der Berichterstattung, das ist eines der Themen, die mich umgetrieben hat, wie der Mühlhahn schon gesagt hat. Inwiefern spielt das eine Rolle? Partizipative Budgetierung. Also wenn das Unternehmen Budgets zubeißt, dann möchte man in der Regel, ja, muss man irgendeinen Anhaltspunkt haben, wie viel Budget brauchen die denn? Jetzt kann ich das einfach per Ordre de Mufti von oben verordnen oder ich kann die Leute fragen, wie viel braucht ihr denn? Also zum Beispiel, wie viele Mitarbeiterstunden, um eine Marketingkampagne aufzusetzen. Und dann hatten wir das Problem, dass der Mitarbeiter, den man befragt, Mitarbeiterin natürlich einen Anreiz hat, das vielleicht mit Puffer anzugeben, weil einem das Leben dann hinterher angenehmer macht. Und dann ist die Frage, wie kriegt man die dazu, dass die möglichst wenig Puffer sozusagen einbauen oder welche Faktoren beeinflussen, dass man zusätzlichen Puffer einbaut. Und ein Beispiel wäre das Berichtsformat. Also wie stelle ich sozusagen die Frage? Frage ich, wie viele Mitarbeiter brauchen Sie denn oder wie viele Mitarbeiter hätten Sie denn gerne? Wenn ich die Frage eher stelle, wie viele Mitarbeiter hätten Sie denn gerne, hätte gerne mehr. Wenn man sagt, legen Sie mal eine Berechnung vor, wie Sie die Stunden abdecken müssen, wie viele Mitarbeiter Sie wirklich brauchen, um die Strategie zu implementieren, dann kann ich auch übertreiben an verschiedenen Punkten, aber ich sage halt dann, ich weiß genau, so viele Stunden brauchen wir eigentlich nicht, aber ich gebe einfach mal mehr an. Dann wird einem schon deutlicher bewusst, dass man hier an der Stelle lügt, wenn man so will. Also dass man nicht nur die Wahrheit dehnt, sondern dass man einfach, ich habe einen Wert, das erwarte ich und ich sage aber mehr. Also das Berichtsformat, je nachdem wie ich frage, kann beeinflussen, wie ehrlich die Mitarbeiter die Budgetanforderungen angeben. Und das ist was, das kann man im Labor untersuchen, indem man ein Experiment-Setting aufsetzt, wo man den Teilnehmern beispielsweise zeigt, was die erwarteten Kosten sind. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber darauf läuft es raus. Also die wissen, wie viel Budget sie bräuchten, um ihre Kosten abzudecken und dann fragt, jetzt berichten Sie mal. Und dann fragt man eben so, wie viel hätten Sie denn gerne, wie viel Budget oder wie hoch sind denn die Kosten, die Sie erwarten? Und die zweite Frage verlangt eine faktische Aussage über einen Wert, den ich an sich kenne. Und das ist ein klassisches Beispiel für ein Laborexperiment. Da sieht man dann, dass das auf den Budgetpuffer, also die Ehrlichkeit in der Berichterstattung, einen Effekt hat. Der Effekt ist nicht riesig, das ist klar, man redet da immer über kleine Stellschrauben, aber der ist mit einem Experiment nachweisbar. Und das ist was, das könnte ich jetzt in einem Feldsetting im Unternehmen schwer nachweisen, weil ich kann ja nicht gleichzeitig die Mitarbeiter auf die eine und auf die andere nach ihren Budgetanforderungen fragen. Ich könnte mir zwei Unternehmen aussuchen, die unterschiedlich fragen, wie viel Budget die Mitarbeiter denn brauchen oder wollen. Aber dann habe ich wieder unterschiedliche Unternehmen. Das heißt, da gibt es dann zusätzliche Unterschiede und das erschwert den Vergleich. Und das kann man im Labor sehr schön konstant halten. Oder als Beispiel aus der externen Berichterstattung, bei der Studie, die ich vorher erwähnt habe, haben wir den Teilnehmern Unternehmensdaten präsentiert und haben sie gefragt, wie hoch ist denn ihre Investitionsbereitschaft auf einer Skala von 0 bis 100%, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie in das Unternehmen investieren? Und dann haben wir ihnen Finanzdaten geliefert, das ist das Unternehmen überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich gut in seiner finanziellen Leistung. Wie hoch ist der grüne Umsatzanteil? Ist der sehr hoch? Ist der sehr gering? Wird er nicht angegeben? Wie hoch ist das Nachhaltigkeitsrating? Hat es ein gutes Rating? Hat es ein schlechtes Rating? Oder weist es kein Rating aus? Und dann fragen wir immer die Investitionsbereitschaft ab. Und dann kriegt man natürlich unterschiedliche Prozentwerte und kann dann vergleichen über viele Teilnehmer hinweg und sieht, okay, auch wenn da natürlich ein gewisser Fehler drin ist, weil ich habe die ja nur jetzt gefragt, die mussten nicht wirklich Geld hergeben, sondern nur praktisch hypothetisch sagen, wie viel sie zu investieren bereit wären. Aber über viele Teilnehmer hinweg sieht man halt signifikante Schwankungen, dass die in dem einen Fall höher ist als in dem anderen Fall. Und so misst man halt solche Effekte raus. Das ist jetzt nicht die alleinsinnig machende Methode, Experimente. Man muss immer schauen, was zu der Forschungsfrage am besten passt und was umsetzbar ist. Und Experimente sind eine recht elegante Methode, die sich auf viele Fragen anwenden lassen. Bei Felddaten ist es halt oft so, dass man wenig Kontrolle über die Rahmenbedingungen hat, dann sehr viele Kontrollvariablen braucht, dass man nur Querschnittsdaten hat, die Kausalität nicht identifizieren kann. Und dann könnte das, kann man nicht sagen, ist es eine Korrelation, ist es eine Kausalität oder wesentlich schwerer. Da sind Experimente einfach stärker. Es gibt jetzt eine grobe Vorstellung, wie, ja, also die Teilnehmer sitzen im Prinzip bei den Experimenten am Computer, kriegen Settings angeboten und treffen Entscheidungen.
Ja, ich meine, mein Kopf war zu sehr, also mit dem Controlling-Prozess an sich sozusagen verbunden. Mhm. Die Experimente zielen ja eher darauf ab, wie Menschen sozusagen darauf reagieren oder darauf beeinflussen.
Genau. Und man sucht sich immer einen speziellen Aspekt natürlich raus, den man untersucht. Weil wenn man die Komplexität der Realität ins Labor reinträgt, dann hat man auch den Vorteil des Laborexperiments nicht mehr. Man möchte natürlich eine sehr spezifische Sache sehen.
Mhm. Ja? Ich hätte gerne eher nochmal eine allgemeine Frage gestellt, ja? Die weniger damit verknüpft ist.
Ja.
Das Thema Nachhaltigkeit, wenn die Wahl morgen in einer bestimmten Art und Weise ausgeht, wird in den Staaten drüben eine sehr viel geringere Bedeutung haben, als das heute der Fall ist.
Mhm.
Und wie groß das Thema Nachhaltigkeit in China ist, das kann der profunde Kenner Chinas sicherlich zum Ausdruck bringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach meinem Eindruck haben wir hier ein Thema, das natürlich ganz grundsätzlich extrem wichtig ist. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir Mitspieler auf dieser Welt haben, die sich da einen Teufel drum scheren.
Ja.
In Konsequenz dessen stellt sich, das wäre dann meine Frage an sich, stellt sich für mich die Frage, wie gehen wir damit in Europa in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren um?
Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die über das Accounting, die Entschütze, Unterstützung von Entscheidungsprozessen, Prozessen weit hinausgeht. Man kann, ich meine mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn die jetzt nicht zu aufwendig wird für Unternehmen, das ist schon auch eine Bürde, dann kann man halt einen gewissen Beitrag leisten, Transparenz zu schaffen. Man kann auch hoffen, dass das dann auch rüberschwappt in andere Bereiche, dass man diese Systeme anwendet. Und dafür gibt es auch Indizien. Also auch wenn jetzt die Wahl zugunsten von Trump ausgeht in den USA, entwickelt dort die SEC, die Börsenaufsicht, gerade Berichtsanforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und dies wird ja deswegen nicht einfach zurückgedreht automatisch. Also die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird in der Bedeutung mit Sicherheit steigern, wichtiger werden. Und was wir halt hoffen können, ist, dass wir einen Präzedenzfall praktisch setzen, dass wir hier was entwickeln, wovon dann vielleicht auch andere profitieren können. Dass man sagt, ja, was die Europäer da haben, das ist eigentlich nicht so schlecht. Das können wir, auch wenn wir nicht die Ressourcen haben, unser eigenes System zu entwickeln, dann können wir das vielleicht ja kopieren. Ist ja alles frei verfügbar und up for grabs. Also wer es nehmen will, kann es übernehmen. Die Entscheidungen treffen, das tun, also da bescheidet sich ja auch der Controller damit, dass man dabei unterstützen kann. Man kann natürlich auch im Unternehmen beeinflussen, aber auch wieder dann auf Managementinitiative, wenn das Management sagt, wir möchten, dass Nachhaltigkeit in den Entscheidungen im mittleren und unteren Bereich wichtiger wird, dann kann man sagen, ja, dann machen wir es halt messbar und definieren Kennzahlen und erfassen die. What gets measured gets done, dann steigt es in der Bedeutung. Aber auf so einer globalen Ebene können wir jetzt aus der Perspektive heraus, glaube ich, nicht so viel machen. Und außer, dass man eben zumindest ein Role Model setzt und anbietet. Den Gedanken finde ich eigentlich zumindest ganz tröstlich. Also die aktuellen Regulierungen, die finde ich auch in vielen Punkten sehr kritikwürdig. Aber auch die Rechnungslegungsstandards haben sich ja nicht über Nacht entwickelt. Man muss ja irgendwann mal anfangen und wir arbeiten jetzt daran. Das finde ich ist ein tröstlicher Gedanke. Dann vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.